Also ich glaube, man muss die Patienten, Patientinnen da abholen, wo sie sind. Und was haben die für Geräte? Die haben halt Smartphones und Smartwatches. Wir müssen als Mediziner, Medizinerinnen lernen, die zu verwenden, um die Daten, die die haben, auch medizinisch zu benutzen.
Es war wirklich von allem auch wieder was dabei. Es zeigt nur, wie viel Bewegung halt auch in dem Feld drin ist und zeigt auch, wie heterogen die Peripheral Nerve Society ist mit gerade ja, den diabetischen Neuropathien, den hereditären, den Autoimmunen, den toxischen.
Dann hat man aber andererseits die klinischen Takeaways. Wo man doch sehr konkrete klinische Sessions hat und auch ein paar Sachen eben mitnimmt für die Praxis.
Biomarker entwickeln können, die uns vorher zeigen, welcher Patient überhaupt auf welches dieser Medikamente anspricht, damit die richtigen Patienten dann auch die richtigen Medikamente bekommen.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut uns heute ganz besonders, euch und Sie zur ersten Folge von SynapTalk willkommen zu heißen. Es ist ein Podcast, von dem es mehrere Episoden dieses Jahr geben wird, mit Kongress-Updates, vor allen Dingen zu neuromuskulären und neuroimmunologischen Themen. Und mein Name ist Lars Masanek, ich bin Erzherr-Kollege aus der Uniklinik Düsseldorf und ich bin hier mit Frau Professorin Katrin Doppler aus Würzburg. Und worüber sprechen wir heute?
Wir sprechen heute über das PNS-Meeting, den jährlichen Kongress der Peripheral Nerve Society, der in Maastricht stattgefunden hat dieses Jahr, den wir beide besucht haben und von dem, denke ich, wir viele Eindrücke mitgenommen haben für unseren klinischen Alltag und auch von unserem Alltag als Wissenschaftler.
Ich meine, für dich ist es ja gewissermaßen Heimspiel, haben wir schon festgestellt. Du bist schon lange in der PNS Society aktiv. Für mich war es ehrlicherweise das erste Mal auf diesem Kongress. Deshalb fangen wir vielleicht mal an. Was waren eigentlich deine Highlights oder vielleicht ein erstes Highlight von dir?
Highlights, ja, gab es natürlich viele. Es hat mich zum einen gefreut, dass das so gewachsen ist, dieser Kongress überhaupt über die letzten Jahre, war diesmal ja wieder eine Rekordteilnehmerzahl. Was ich sehr spannend fand, obwohl das Thema nicht ganz neu ist, sind tatsächlich Small-Fiber-Neuropathien. Ein Thema, mit dem ich mich auch schon seit Jahren befasse, auch Patienten damit sehe. Was aber diesmal wirklich auch wieder interessante Talks gab. Katharina Faber aus Maastricht hat ja eine Lecture gehalten, die ich sehr spannend fand. Das war auch ein Highlight.
Und Small Fiber Neuropathien sind natürlich eher klinisch manchmal schwierig greifbares Thema, weil es so divers ist. Was waren für dich die neuesten Sachen, die du mitgenommen hast von den Small Fiber Neuropathien?
Ich fand es schön, einen sehr schönen Überblick. Und was ich mitgenommen habe, ist, dass es gar nicht so viele idiopathische gibt. Zwar 40%, was natürlich ein großer Anteil ist, aber in dem Vortrag wurde ja auch betont, dass zum Beispiel 19% immunologisch vermittelt sind. Geht man zumindest davon aus, sodass es da auch Therapieansätze gibt. Ungefähr 15% hereditär, was jetzt zunächst nicht arg viel klingt, aber was ja doch bedeutet, dass wir in unserem klinischen Alltag doch bei einem großen Anteil der Patienten wirklich einmal auch an autoimmune Ursachen denken müssen und eben auch an erbliche Ursachen, also auch eine molekulargenetische Diagnostik, bei der Erkrankung nicht außer Acht gelassen werden sollte.
Es ist natürlich nicht einfach, das in der Fläche umzusetzen. Wir wissen, also ja, glaube ich, aus der eigenen Erfahrung, wie schwierig das ist, überhaupt da die richtigen Clinical Pathways auch so aufzusetzen, damit das stattfindet. Nimmst du da schon jetzt von den Vorträgen was mit? Macht ihr jetzt irgendwas anders oder habt ihr das in Würzburg vorher auch schon so gemacht?
Also vieles haben wir natürlich schon bedacht, was man sicher für die Zukunft aber eher auch bedenken sollte, dass vielleicht doch ein größerer Anteil noch Antikörper vermittelt ist, wobei man dazu tatsächlich einschränkend dazu sagen muss, dass viele der Autoantikörper an den Spinalganglien, zum Beispiel FGFR3, oder Plexin D1 zum Beispiel nicht in kommerziellen Labors testbar sind oder nur in sehr wenigen spezialisierten Labors und es zu vielen gar keine guten validierten Tests gibt. Aber es wird in der Zukunft sicher noch zunehmen. Da sollte man auf jeden Fall dran denken. Es wurde auch betont, dass man gerade noch mehr auf die Längenabhängigkeit auch achten sollte. Gerade die nicht längenabhängigen sind eben doch auch eher verdächtig für entzündliche Ursachen. Bei den Hereditären machen wir zwar schon relativ viel molekulargenetische Diagnostik, aber werde ich in Zukunft auch vielleicht noch niederschwelliger anbieten, weil eben ja auch betont wurde, dass eben die Therapie vor allem in der Zukunft ja wahrscheinlich doch sehr davon abhängt, ob vielleicht eine Mutation in einem Natriumkanal vorliegt und die Patienten dann möglicherweise auch auf andere Therapien ansprechen. Da ist zwar so, dass es noch zur NAV 1.8 wurde gesagt, Studien laufen, aber es ist noch kein direkt verfügbares Medikament gibt bei NAV 1.7, das Lacosamid möglicherweise was helfen könnte. Ja, wird sich sicherlich in der Zukunft dann noch viel zeigen, aber wichtig ist, dass man die Patienten auch identifiziert.
Das ist eigentlich spannend, ne? Das ist so ein Bild, das erleben wir irgendwie in ganz vielen Krankheitsbildern in der Neurologie, dass wir einfach mehr und mehr lernen, welche Gruppen dann doch sehr personalisiert und auch ganz ja, pathophysiologiebezogen dann irgendwie therapiert werden müssen, weil man eben doch lernt, okay, es gibt unterschiedliche Mechanismen in einer Erkrankung, wo wir vorher dachten, es ist irgendwie eine. Ne?
Genau, das macht das Ganze spannend. Und was ich auch spannend finde, betrifft ja auch viele Erkrankungen, aber unter anderem wurde es ja auch bei der Small Fiber Neuropathie noch betont, ist, dass es möglicherweise eben doch auch sowas wie Second Hits gibt, dass einfach eine genetische Prädisposition da ist und dann was dazukommt. Es kann ja irgendwas Metabolisches sein, wie ein Diabetes oder doch noch irgendwelche Autoimmunphänomene, die dann letztendlich zu einer Erkrankung führen.
Super spannend. Also ich nehme für mich mit, wir müssen noch genauer hinschauen bei den Small-Fiber-Neuropathien und wir müssen vor allen Dingen lernen, welche Patienten von welcher Therapie in Zukunft da doch profitieren können. Und mal gucken, wahrscheinlich wird diese Zahl mit 40% Idiopathischen, die du eben genannt hast, über die Jahre auch noch sinken.
Ja, hoffen wir mal. Ich denke, da müssen wir alle die Augen offen halten, um die richtigen daraus zu fischen, die eben dann doch auch von der Therapie profitieren.
Ja, vielleicht in die Richtung gedacht, für mich ein Highlight, was eigentlich ganz gut dazu passt, wo ich sagen muss, ich fand das auch spannend, ist das überhaupt dieses Thema Phänotypisierung und wie lerne ich, in welchen Erkrankheiten es eigentlich welche Gruppen gibt, eine Riesenrolle gespielt hat, fand ich. Also jetzt gerade auch bei den entzündlichen Neuropathien, wenn wir irgendwie CDP oder GBS anschauen, gab es viele Arbeiten auf dem PNS, die sich eigentlich genau das angeschaut haben. Und zwar entweder über so biologische Profiling. Es gab echt tolle Proteomics-Arbeiten, zum Beispiel auch von den Kollegen und Kolleginnen aus Bochum oder aus Berlin. Die haben ja auch viel so Biomarkerforschung vorgestellt, aber es gab auch so klinische Phänotypisierung. In dem Fall gab es zum Beispiel auch ein Poster von der Paula Quint aus Bochum, die eigentlich gezeigt haben, okay, wenn wir über ganz viele Unikliniken, ich glaube 9 oder 10 Stück, die Patienten poolen und uns das Therapie ansprechen und den klinischen Phänotyp anschauen, dann gibt es eigentlich 4 bis 5 Cluster von Patienten und Patientinnen, die auf verschiedene Therapien, in dem Fall natürlich dann Immunglobuline oder Steroide, unterschiedlich gut ansprechen. Das ist was, also man hat ja manchmal so ein Bauchgefühl in der Klinik, aber das mal greifen zu können und das vielleicht auch dann weiterzudenken und in der Praxis flächendeckend umzusetzen, fand ich super spannend.
Ja, denke ich auch, dass gerade diese Clusterung von verschiedenen klinischen Phänotypen und sonstigen Merkmalen und Biomarkern sicherlich in der Zukunft noch eine große Rolle spielen wird. Da spielt ja dann auch das Thema zunehmende Digitalisierung, zunehmende Möglichkeiten, sowas auch computerbasiert auszuwerten, eine große Rolle. Was fandst du da in die Richtung? Ist ja auch dein Fachgebiet noch spannend.
Da fühle ich mich natürlich zu Hause. Das fand ich auch schön, dass es auf dem Kongress auch eine Rolle gespielt hat. Also ist natürlich irgendwie ein Nischenthema, das ist klar, aber es gab doch ein paar spannende Arbeiten dazu aus ganz verschiedenen Arbeitsgruppen. Wir hatten ein kleines Poster dazu, das so ein bisschen unsere Smartwatch-Daten gezeigt hat bei CDP, das auch schon zeigt, so selbst so Real-World-Data von Patienten, Patientinnen zu Hause hilft eigentlich dabei, eine Krankheitsschwere einzuschätzen. Aber es gab auch ganz dedizierte Arbeiten in anderen Fachrichtungen, seien es jetzt die hereditären Neuropathien, da gab es auch sogar einen Vortrag dazu, dass mittlerweile eben verschiedene digitale Biomarker verwendet werden können, um eine Erkrankung einerseits zu phänotypisieren, aber andererseits auch um den Verlauf viel besser zu monitorieren. Und was ich da spannend finde, ist, dass ich jetzt persönlich wirklich glaube, dass die neuromuskulären Erkrankungen oder überhaupt dieses Feld eigentlich von fast allen medizinischen Fachbereichen, die wir so haben, am besten dafür geeignet ist, weil Motorik aufzunehmen oder wie Menschen sich über die Zeit bewegen, lädt eigentlich dazu ein, digitale Tools zu benutzen. Und die haben das gezeigt für erstmal ganz standardisierte Tests in Laborumgebungen, wo ich eben Accelerometer und so an der Hüfte verwende. Aber die haben gezeigt, wenn ich das Patienten, Patientin mit nach Hause gebe, funktioniert das eben auch noch. Und es gibt ja in Europa mittlerweile den ersten digitalen Endpunkt, der bei Duchenne zugelassen wurde. Und die Arbeitsgruppe dort von der Katie Eichinger, heißt sie, glaube ich, aus den USA, die sagen, okay, wenn wir jetzt aber einfachere Methoden noch finden, das auch in der, im echten Leben zu messen und eben nicht nur in Studien, dann kann man darauf aufbauen und Patienten, Patientinnen auch longitudinal zu Hause langfristig besser monitorieren. Und das fand ich echt spannend.
Ja, vieles ist ja sicher auch optimal als Outcome-Messer für klinische Studien. Manches hoffen wir aber ja auch, dass es Eingang in den klinischen Alltag findet, wo immer so ein gewisser Kompromiss da sein muss zwischen der Praktikabilität und dass es natürlich gut validierte Daten trotzdem liefern muss. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, das ist sowas, was im klinischen Alltag eine Rolle spielen wird bald?
Also ich glaube, man muss die Patienten, Patientinnen da abholen, wo sie sind. Und was haben die für Geräte? Die haben halt Smartphones und Smartwatches und die, wir müssen als Mediziner, Medizinerinnen lernen, die zu verwenden, um die Daten, die die haben, auch medizinisch zu benutzen. Das glaube ich wirklich dran. Und es gibt zum Beispiel eine Arbeit, unter anderem war die Charité daran beteiligt. Die haben gezeigt, man kann natürlich hochaufwendige 3D-Rekonstruktionen in Studiensettings machen, wie Patienten, Patientinnen sich bewegen, aber das skaliert schlecht. Das wird nie den Weg in eine neurologische Praxis finden. Aber die sind dann den Weg weitergegangen. Das ist ein Projekt, das heißt Dancer, das ist auf der ganzen, oder Nordamerika auf jeden Fall und auch Queen's University. Man kann dann den Schritt weitergehen und sagen, ich mache ein Video von den Patienten, Patientinnen und versuche, diese 3D-Bewegung zu rekonstruieren. Ich nehme also ein Format, was ich überall habe, ein ganz normales Video und rekonstruiere einen viel komplexeren Datensatz über die Bewegung von Patienten, Patientinnen. Das ist eigentlich was, von der Technologie kann man das überall durchführen. Und das ist für mich so ein Beispiel gewesen, okay, da schafft es vielleicht jemand, einen sehr komplexen Sachverhalt, den wir aktuell nur in Studien abbilden können, in ein Setting zu bringen, wo es vielleicht in ein paar Jahren auch in der Praxis eine Rolle spielen kann. Zum Beispiel zur Verlaufsbeurteilung.
Ja, das wird sicher in der Zukunft auch noch sehr spannend sein. Wenn wir jetzt von den digitalen Biomarkern weggehen, wurde ja auch allgemein viel über Biomarker gesprochen. Welcher hältst du da noch für vielversprechend für die Zukunft?
Also ich fand die Arbeiten auch wieder hier aus Berlin. Die Frau Gestascheid hat ja einen tollen Vortrag gehalten, wo sie auch nochmal die Arbeit von ihrer Arbeitsgruppe da dargestellt hat. Die haben einerseits nochmal so ein bisschen unterstrichen, dass NFL bei bestimmten neuromuskulären Erkrankungen, sie haben es da jetzt auch für die CDP oder Neuropathien eben gezeigt, dass da ein sinnvoller Verlaufsbiomarker sein kann. Das sind ja jetzt schon mehrere Arbeiten, die das gezeigt haben und das, finde ich, bestätigt das natürlich auch. Ich muss dazu auch sagen, wir tun uns da manchmal selber noch schwer in unserer eigenen Kohorten. Ich finde, man muss noch lernen, wie man dieses Signal, glaube ich, gut interpretiert. Aber sie hat auch andere Beispiele gezeigt, zum Beispiel Calprotectin, was eben eine gute Rolle für die Krankheitsaktivität oder ein guter Biomarker für die Krankheitsaktivität sein kann. Und das fand ich spannend, weil das ist ein Biomarker, den kennt man aus anderen. Wenn man jetzt bei uns in die Gastroenterologie schaut, das kann man in jedem Labor bestimmen, ist es günstig. Und vielleicht spielt das ja wirklich in ein paar Jahren eine Rolle für bestimmte Fragestellungen. Das fand ich ganz spannend.
Ja, ich denke auch der Ansatz über Proteomics da noch mehr rauszufinden, fand ich auch sehr interessant und dass man hoffen kann, dass man da noch in der Zukunft noch mehr Biomarker finden kann, weil das ja schon noch ein Problem einfach bei der CTP ist, dass wir keinen guten Biomarker haben.
Da gab es ja auch mehrere Arbeiten zu, sowohl dann zu Proteomics eben in CDP, aber auch GBS. Hast du da was du besonders spannend fandest, was nochmal erfolgen würdest? Also ich fand, habe ich ja eben schon mal gesagt, dieses Clustering, was die auch wieder die Bochumer gemacht haben, die haben einerseits dieses klinische Phänotyping gemacht und dann eben die Biomarker mit der Frau Dr. Özzük, die das vorgestellt hat, obendrauf. Aber es gab, glaube ich, auch andere Arbeitsgruppen, die sowas gezeigt haben. Ne?
Ja, es waren ja ein paar so eher Proteomics-basierte Arbeiten, was ich immer gut finde, um halt überhaupt mal Hypothesen zu generieren, welche Biomarker eine Rolle spielen können. Das muss natürlich dann noch validiert werden. Was ich jetzt in Richtung Biomarker eigentlich spannend fand, ist, dass doch sich zunehmend das Neurofilament eher als das rausstellt, was doch verwendet wird. Am Anfang dachte mir, es ist einfach so unspezifisch. Es ist ja einfach bei jeglicher Art von Erkrankungen, die mit einem axonalen Schaden einhergeht, erhöht, was ja auch so ist. Und da war ja in der Vergangenheit noch Peripherin, Periaxin als möglicherweise etwas spezifischere Marker diskutiert worden. Trotzdem wird es doch in den meisten Studien das Neurofilament verwendet, was natürlich auch daran liegt, dass es da einfach gute Möglichkeiten, breit verfügbare Möglichkeiten gibt, es zu bestimmen. Das ist gut validiert und daher sehe ich es doch, dass sich das zunehmend doch auch als ein ganz sinnvoller Biomarker rausstellt und das denke ich ist schon was, das man auch für die Zukunft mitnehmen kann, dass man das auch gerade bei den CDP-Patienten doch auch mal bestimmen kann, auch wenn die Frage ist, wie viel Aktivität der Erkrankung ist da noch da.
Ja, finde ich einen total praktischen Tipp, auch gerade weil es jetzt so weit verfügbar wird. Bei uns ist es jetzt mittlerweile auch im Zentrallabor angekommen. Also wir auch in unserer Klinik ist es jetzt langsam möglich, das sehr niederschwelliger zu bestimmen.
Ja, und in den Laboren kommt eben auch das an, was eben tatsächlich nicht unbedingt spezifisch ist, sondern bei vielen Erkrankungen angewandt werden kann. Das sind eben dann nicht unbedingt die ganz spezifischen Biomarker, aber ist dann oft einfach auch manchmal praktikabel, das zu bestimmen.
Was dich ja auch oft beschäftigt, glaube ich, ist neuropathischer Schmerz. Gab es dazu auch ein Highlight oder irgendwas, wo du sagen würdest, da gab es jetzt auf dem Kongress was du spannend fandst?
Also neuropathischer Schmerz und Antikörper, gerade diese Kombination finde ich sehr spannend. Da fand ich gerade an dem ersten Tag an dem Education Day einen Vortrag von Peter Kreis auch ganz spannend, wo es um Spinalganglien ging. Es geht allgemein, muss man sagen, in den letzten Jahren zunehmend um Spinalganglien, die rücken mehr in den Fokus, was gerade im Hinblick auf Schmerz interessant ist. Und ich fand es interessant, auch diese Beobachtung, dass sich bei Schmerzen Antikörper ablagern können an Spinalganglien, auch in Tiermodellen mit CCI, also mit einer letztendlich künstlichen Nervenläsion, dass sich da Antikörper auch Immunkomplexe an Spinalganglien ablagern können und dann Schmerzen hervorrufen können. Das fand ich sehr interessant. Er hat ja auch eine Arbeit durchgeführt in seiner Universität in Houston in Texas, wo gezeigt wurde, dass sogar Efgartigimod bei Mäusen da Schmerzen reduzieren kann. Das sind natürlich sehr vorläufige Daten, wo man jetzt nicht allzu viel für die Zukunft schon vorhersagen sollte. Aber es ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz, sodass ich denke, dass einmal auch die unspezifische Ablagerung von Antikörpern an Spinalgängen oder die Ablagerung von Immunkomplexen, das ist ja nicht direkt unspezifisch, aber weniger durch ein direktes Epitop eine Rolle spielen könnte bei Schmerzen. Und aber auch die Arbeiten, die eben zeigen, dass auch Antikörper spezifisch an Spinalgängen binden können und so eben Neuropathien, neuropathische Schmerzen hervorrufen können.
Das finde ich total faszinierend. Ich muss sagen, ich kenne mich mit diesem Feld auch zu wenig aus. Ich habe da auf dem PNS ein paar auch Poster und Vorträge gesehen und habe nur gedacht, okay, da gibt's, glaube ich, ganz viel, was ich vorher nicht verstanden habe, aber was wir auch noch gar nicht verstehen, wie eben das Immunsystem dann doch mit Schmerz und auch dann überhaupt der neurologischen Funktion in der Peripherie zusammenhängt, wo ich wirklich davor stand und gedacht habe, okay, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Also super spannend. Hast du da noch, es gab ja auch so ein paar Beispiele, wo dann noch mit bestimmten Erkrankungen auch berichtet wurde. Da waren auch, ich glaube, wir hatten einmal drüber gesprochen, ein Poster zu Long-Covid.
Ja, es gab auch Daten, die eben zu Long-Covid und auch Small Fibrinopathie oder autonomer Beteiligung danach Dinge gezeigt haben. Auch was ich spannend finde, gab es auch ein Poster dazu und gibt es ja auch schon Publikationen von verschiedenen Arbeitsgruppen dazu, Passivtransfer von Long-Covid. Das heißt, wenn man das Serum von Patienten auf Mäuse oder Ratten überträgt. Auf dem Poster waren es Mäuse. Aus Utrecht war das Poster, dass man dann eben doch auch Symptome hervorrufen kann. Das finde ich einfach spannend. Und ja, das Immunsystem in Kombination mit Nerven und Schmerz bleibt spannend für die Zukunft.
Ja, da bist du auch zu Hause.
Das finde ich wissenschaftlich sehr spannend, ja. Mhm. Genau. Im klinischen Alltag ist natürlich immer die Frage, ja, was nehmen wir auch für unsere Patienten mit Immunneuropathien mit? Da gab es ja auch wieder spannende Dinge, gerade auch zu den akuten Immunneuropathien. Beim Thema Guillain-Barré-Syndrom, da gab es ja einen großen Vortrag. Was hast du da Neues rausgezogen?
Also den fand ich total spannend. Das war vom Bart Jacobs eben aus Rotterdam, die nochmal, also es, im Grunde war das so eine State-of-the-Art-Lecture, wo einfach nochmal zusammengefasst wurde, okay, was kennen wir jetzt aus diesen großen Registerstudien eigentlich, zum Teil auch eben international, von den letzten Jahren und Jahrzehnten, was hat sich eigentlich bestätigt und was sind eigentlich so die klinischen Pitfalls, die wir daraus ableiten. Und ich finde, es sind einfach nur so ein paar harte Fakten, die bei mir kleben geblieben sind, weil man kennt das Krankheitsbild irgendwie aus der Klinik und man weiß auch um viele dieser Fallstricke, aber einfach die nochmal quantifiziert zu sehen in tausenden von Fällen, fand ich total aufregend. Das ist nämlich einmal, dass die Lumbalpunktion zwar total sinnvoll ist, aber dass eben bei einem Drittel der Patienten, Patientinnen das Eiweiß unauffällig verbleibt oder verbleibt.
Am Anfang, ja.
Vor allen Dingen am Anfang. Und dass eben dieser Peak, wenn wir früh dran sind mit der Lumbalpunktion, dass der Peak erst in der Ende der ersten oder sogar in der zweiten Woche kommt, wenn die Patienten zum Teil ja schon hochsymptomatisch sind. Und das einfach nochmal so bestätigt zu sehen, fand ich zum Beispiel spannend. Und genauso diese Überblicke zu Erregern und Infektionen, dass eben bei 40% ungefähr der Patienten, Patientinnen, die da vorgestellt wurde, man eine Seronegativität für Erreger hat. Man kriegt die nicht raus und oft oder in vielen Fällen werden die auch gar nicht berichtet. Danach hat es sich dann so dargestellt, wie das, was wir auch kennen. Am häufigsten ist dann der Campylobacter mit 30% und dann kommt irgendwie alles so danach. Und das einfach mal so auf den Punkt zu bringen und zu zeigen, okay, das sind die Daten, die wir jetzt gesammelt haben bei einem Krankheitsbild, was ja doch an den einzelnen Standorten relativ selten ist. Und das so über viele große internationale Projekte zusammenzutragen, fand ich toll. Auch, dass man dann sagt, okay, wir vergleichen, und das sind ja, sieht man jetzt in vielen der GBS-Studien ja, man versucht eben zu vergleichen zu diesen Referenzkohorten, weil es so schwierig ist, beispielsweise Placebo oder andere Vergleichsgruppen zu finden. Und auch da nochmal bestätigt zu sehen, okay, zwischen IVIX und Plasmapherese sehen wir in der Klinik in diesen großen Kohortenstudien keine Unterschiede. Das sind alle so Sachen, die er einfach sehr überzeugend dargestellt hat. Das fand ich einen ganz tollen Teaching-Vortrag auch.
Ja, das war ein super Überblick und man sieht auch, was halt solche großen Kohorten auch bringen. Gerade die IGOS-Kohorte, die wurde ja über viele Jahre aufgebaut, mehrere tausend Patienten weltweit in dieses große internationale GBS-Register eingeschlossen, was für die einzelnen Zentren, auch viele deutsche Zentren, ja auch viel Arbeit war. Aber man sieht es, was man da alles rausholen kann an Daten, ist beeindruckend und auch als Vergleichskohorte für klinische Studien. Das fand ich auch sehr spannend jetzt zu sehen, was da jetzt über Jahre noch rauskommt aus dieser großen Studie.
Ist ja dann auch gezeigt worden, dass eben bei den neuen Ansätzen, die es fürs GBS ergibt, einerseits dieses Antikörper-Cleaving bei der IgGs oder eben auch Komplementinhibition, dass diese Kohorte dann eben oft als Referenzkohorte eingesetzt wird.
Ja, beim GBS gibt es ja auch interessante mögliche Ansätze für zukünftige Therapien. Was ist dir da besonders in Erinnerung geblieben?
Einerseits, oder ein gutes Beispiel fand ich, war eben diese Imlifidase-Studie, die vorgestellt wurde, wo eben genau das zum Tragen kam, wo man aus der IGOS-Kohorte die IVIX-Referenzgruppe genommen hat und damit verglichen hat jetzt die Studienpopulation, die eben Imlifidase, diesen IgG-Cleaving, Mechanismus eben bekommen hat mit IVIX zusammen und dann hat man die Summary Statistics von beiden verglichen und die Daten sind noch präliminär, so viel konnte man da jetzt an Aussagekraft noch nicht rausziehen, aber es bleibt eben spannend zu sehen, was dabei rauskommt.
Ja, in dem Kontext besteht dann ja auch oft die Schwierigkeit, dass das Liquoreiweiß, wie du vorhin ja schon thematisiert hattest, am Anfang noch normal ist und wir trotzdem möglichst früh therapieren sollen, also am Anfang oft die Diagnosestellung auch noch erschwert ist, sodass sich da oft die Frage stellt, hat der Patient jetzt ein Guillain-Barré-Syndrom? Sollten wir mit der Therapie starten oder doch nicht?
Das bringt mich vielleicht auch schon so ein bisschen zu dem anderen, für mich ein Highlight des Kongresses. Das war so diese andere State-of-the-Art-Lecture zum Komplementsystem.
Ja, ist ja über das GBS hinaus ein spannender Ansatzpunkt, gerade bei MMN, bei CIDP. Was fandest du da speziell spannend?
Es gab einen Vortrag von Marina Botto. Heißt die gute Dame, als eine Italienerin, die mittlerweile in London teacht. Und zwar, sage ich mal, fachübergreifend Rheumatologie, Hämatologie und hat uns sozusagen auf den Kongress mal mitgebracht, die über die Neurologie hinausgehende Perspektive auf das Komplementsystem mit Bezug auf die Neurologie. Und das macht ja sowieso immer Spaß, wenn man sich dann doch nochmal die anderen Fachbereiche anschaut, denn es ist ja schon ganz oft so, auch bei uns in der Neurologie und speziell in der Neuroimmunologie, wir nehmen die Mechanismen, die in anderen Fachrichtungen kommen und übertragen die auf unsere Probleme. Und so war das hier auch. Also man hat erstmal einen Crashkurs nochmal bekommen über die verschiedenen Wege des Komplementsystems. Wie war das jetzt nochmal mit dem klassischen Lectin Alternative Pathway? Das war, glaube ich, eher so, ja, hat man sich ein bisschen ins Studium Bildschirm zurückversetzt gefühlt, aber was ich spannend fand, sind die ganzen Effekte des Komplementsystems, die ich jetzt gar nicht kannte. Wo sie auch wirklich nochmal aufgezeigt hat, naja, das ist erstmal eine Grundfunktion des angeborenen Immunsystems, ist unfassbar alt, auch evolutionär, und ist hochkonserviert in ganz, ganz vielen Organismen. Aber es hat über diese Jahrmillionen, muss man ja sagen, immer mehr Funktionen eben links und rechts dazugenommen. Und auch im neurologischen Kontext ist es total spannend, dass es eben auch als Stressreaktion bei einem Infekt dafür sorgt, dass zum Beispiel Synapsen geschützt werden über Abbauprodukte des Komplementsystems, dass Neuroplastizität mitkontrolliert wird, dass aber auch Dinge wie Remyelinisierung etc. übers Komplementsystem mitvermittelt werden. Und das war dann auch am Ende so das Takeaway. Es gibt mittlerweile mehr und mehr verschiedene Punkte in der Nephrologie oder auch in der Hämatologie in das Komplementsystem einzugreifen und nicht eben nur diese C5-Blockade, wie wir sie jetzt von der NMOSD oder der Myasthenie eben kennen, sondern die greifen auch zum Teil an ganz anderen Punkten im Komplementsystem ein. Und je nachdem, wo man das macht, hat das halt verschiedene Sekundäreffekte. Und das war jetzt so der Ausblick dieser Lecture, wenn wir in Zukunft an verschiedenen Stellen gegebenenfalls eingreifen, dann kann man vielleicht noch bestimmte Nebeneffekte anders mitsteuern. Bisschen hypothetisch, aber super spannend, gerade weil eben auch in den Erkrankungen, die wir uns jetzt in dem Kongress anguckt haben, CDP, GBS, eben das Komplementsystem eine gute Therapieoption darstellen könnte.
Ja, und es da möglicherweise Zusatzeffekte noch gibt. Und es hat sicherlich ja auch einen Effekt auf mögliche Nebenwirkungen und Verträglichkeit, je nachdem, was man da noch hemmt.
Ja, genau. Und ich glaube, da sind wir in der Neurologie mittlerweile auch angekommen, dass die allermeisten verstanden haben, dass wir eben Impfstatus bei Komplementinhibition genauestens überprüfen müssen und gegebenenfalls besonders dann hinsichtlich Meningokokken und Pneumokokken einfach sehr aufmerksam sein müssen.
Ja, und dass eben Komplementinhibitor nicht gleich Komplementinhibitor ist, weil eben doch verschiedene Präparate an verschiedenen Stellen angreifen.
Ja, super spannend, weil das sind so Themen, ich weiß nicht, damit beschäftigt man sich sonst oder hat man ja vielleicht auch gar nicht die Zeit, sich da nochmal so reinzudenken.
Ja, ich denke, es ist immer gut, da auch von anderen Fachrichtungen, von Immunologen, sich das nochmal von Grund auf zeigen zu lassen. Da kann man auf jeden Fall immer viel mitnehmen.
Genau, wie vielleicht nochmal so, wenn wir jetzt so Richtung klinische Erkrankungsbilder denken, gab es da noch andere, ich sag mal, kleinere Highlights für dich, eben aus den Neuropathien oder so, was du sagst, okay, das sind noch Dinge, die du mitnimmst für die Klinik?
Was Kleineres, was mich eigentlich auch gefreut hat, ist, dass es auch kleine Studien zur Anti-MAC-Neuropathie gibt. Also jetzt nichts Großes. Es gab eine größere retrospektive Analyse, wo auch wieder gezeigt wurde, dass Rituximab eben einen Effekt hat. Es gab einen Beitrag zu einer Phase-2-Studie, zu einem BTK-Inhibitor bei Antimark. Das sind alles sehr vorläufige Dinge, die jetzt zum momentanen Zeitpunkt jetzt keinen Rieseneffekt haben. Aber es ist erfreulich, dass gerade zu dieser ja sonst eher schwer behandelbaren Unterform der Immunneuropathien es auch Studien gibt und man da in der Zukunft, gerade im Anbetracht von den Patienten, die wir sehen und die wir nicht gut behandeln können, vielleicht da doch einmal mehr Evidenz, dass wir klarer sagen können, das hilft, oder aber auch vielleicht doch neue Präparate gibt. Das hat mich zum Beispiel noch gefreut.
Ja, und das ist irgendwie auch das Spannende an dem Feld, oder? Man hat diese seltenen Erkrankungen, dann gab es aber auch eine große retrospektive Analyse zum Beispiel, die fand ich spannend, zur diabetischen Polyneuropathie, wo man mal drauf geschaut hat, okay, auch unabhängig vom HbA1c, welche Präparate helfen denn oder haben protektiven Effekt bei der diabetischen Polyneuropathie? Und waren jetzt viele alte Bekannte dabei, wie eben auch Metformin oder SGLT2-Hämmer, aber zum Beispiel auch die neue Klasse eben der GLP-1-Analoga, wo gezeigt wurde, dass es sogar unabhängig vom HbA1c bei Diabetespatienten eben positiven Schutzeffekt auf die Polyneuropathie haben kann. Was ich spannend fand, hätte ich vielleicht auch gar nicht so antizipiert, ist retrospektiv, muss man ein bisschen mit Vorsicht betrachten, aber irgendwie interessant.
Spannend, dass es einfach da noch zusätzliche Effekte gibt. Ja, was mir schon eigentlich plausibel klingt, weil bei der diabetischen Neuropathie ist so häufig, da wird viel dran geforscht und trotzdem weiß man noch nicht oder hat man noch nicht den einen Mechanismus gefunden, der die jetzt auslöst, sodass es ja durchaus plausibel ist, dass da einfach sehr viele Dinge reinspielen, die eben nicht rein über den Blutzucker vermittelt werden und gerade die Medikamente da auch einen positiven Effekt haben können, denke ich, gibt auch Hoffnung für die Patienten, dass man doch helfen kann, weil es ja doch auch Patienten mit einem eigentlich gut eingestellten Diabetes gibt, die eine Neuropathie entwickeln.
Ja.
Ja, finde ich auch sehr spannend.
Ja, ich glaube, das sind Themen, die verstehen wir auch einfach noch zu wenig. Ne? Was schädigt den Nerv dann letztendlich und wie können wir den dafür schützen? An der Stelle muss man sagen, was in dem Fall schade war, ist, dass sie zum Beispiel Mehrfachtherapien da so ein bisschen ausgeklammert hatten, was natürlich nicht ganz der Realität entspricht. Aber so ist es halt.
Ja, ich denke, da muss noch weitere Studien dazu geben und es zeigt nur, wie viel Bewegung halt auch in dem Feld drin ist und zeigt auch, wie heterogen die Peripheral Nerve Society ist mit gerade ja, den diabetischen Neuropathien, den hereditären, den Autoimmunen, den toxischen. Es war wirklich von allem auch wieder was dabei, ja, was doch für unseren Alltag auch relevant ist.
Und mit einer großen Spannbreite. Ne? Man hat einerseits die wirklich die schon spannenden Forschungssessions. Es gab eine Session zum Beispiel auch zu Gentherapien eben bei Hereditären, wo ich muss sagen, da bin ich ein bisschen out of my waters, wenn dann verschiedene Mausmodelle und nochmal andere Vektoren diskutiert werden und was jetzt für den bestimmten Fall der beste Vektor ist. Aber sich das mal anzusehen, war sehr spannend. Dann hat man aber andererseits die klinischen Takeaways, wo man doch sehr konkrete klinische Sessions hat und auch ein paar Sachen eben mitnimmt für die Praxis. Wie zum Beispiel jetzt in dem Fall, ich finde, dass man sich das schon merken kann, dass eine gute Diabetestherapie, ich meine, das wussten wir vorher auch, aber dass die eben bei einer diabetischen Polyneuropathie schützt. Oder eben das, was ich eben gesagt habe, einfach diese Bestätigung der Dinge, die man vielleicht schon weiß, die aber nochmal in großen Kohorten gezeigt werden, wie das, wir wissen, beim GBS kommt das Eiweiß spät, also müssen wir trotzdem bei dem hochgradigen Verdacht schon früh behandeln.
Ja, finde ich auf jeden Fall auch wichtig, dass man einfach dann rechtzeitig dran denkt und dann nicht so zögerlich ist dann.
Gab es für dich noch andere klinische Takeaways, wo du sagen würdest?
Ja, es ist vorhin denke ich, schon angeklungen. Neurofilament finde ich spannend, hat ja auch verschiedene Formen von Neuropathien jetzt wieder betroffen beim Kongress, wurde zu Bortezomib gezeigt, zur Amyloidose, dass es ein Marker ist, ein axonaler Marker, was natürlich zeigt, klar, ist nicht spezifisch, aber wo ich es doch denke, ja, im klinischen Alltag ist es durchaus was, was man es gerade, wenn man diese Unsicherheit hat, auch ob Patienten jetzt in Remission sind, bei zum Beispiel einer CDP, wie viel Krankheitsaktivität noch da ist, doch ein Baustein sein kann, der einem weiterhelfen kann, zumindest innerhalb eines Patienten im longitudinalen Vergleich, wenn man das doch eher niedrigschwelliger in der Zukunft mal bestimmt. Was, wo man auch wieder bei einem anderen Thema ist, was ich immer mitnehme, das ist nicht neu, dass man einfach Remissionen immer im Blick haben muss, dass man nicht ewig weiter therapieren soll. Da gab es auch eine Studie, die das zwar auch wieder in der retrospektiven Auswertung gezeigt hat, aber auch doch nochmal unterstrichen hat, dass doch viele Patienten in Remission gehen. Und ich denke, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass man da zusätzlich solche Progressionsmarker doch in Zukunft noch mehr heranzieht, um da Entscheidungen zu treffen.
Ja, liebe Katrin, wir haben jetzt über so viele Themen schon gesprochen. Ich glaube, es zeigt auch einfach eben diese Spannbreite, haben wir ja gerade schon gesagt. Aber was erwartest du denn jetzt vom Kongress nächstes Jahr? Wo geht das Feld hin? Was sind vielleicht spannende Sachen, die du dir wünschen würdest?
Ja, in Anbetracht der vielen laufenden Studien, gerade sowohl Zulassungsstudien als auch Phase 2 Studien, hoffe ich natürlich, dass nächstes Jahr in Chicago dann auch Ergebnisse präsentiert werden zu neuen Medikamenten bei den Immunneuropathien, bei der CDP, bei der MMN. Da besteht große Hoffnung und eigentlich unmittelbar damit zusammenhängend auch, dass wir in der Zukunft, vielleicht noch nicht nächstes Jahr, aber dann in den folgenden Jahren auch Biomarker entwickeln können, die uns vorher zeigen, welcher Patient überhaupt auf welches dieser Medikamente anspricht, also bei welchen Patienten welcher Pathomechanismus im Vordergrund steht, damit die richtigen Patienten dann auch die richtigen Medikamente bekommen, wenn wir dann mehr Medikamente haben. Ich denke, da braucht es dann noch spezifische Biomarker, da reicht es sowas wie Neurofilament eben nicht aus, weil es eben unspezifisch ist. Und ja, vielleicht durch so Proteomdaten, wo man jetzt gerade, ja, es viele Ergebnisse gab, dass sich da vielleicht doch dann Dinge rauskristallisieren, die man da dann noch näher untersuchen kann.
Ich finde das, ja, ich finde das eine total schöne Vision, ne? Dass man quasi dahin kommt, wir sehen heute diese klinischen Phänotypen und können die irgendwie clustern und sehen, bei den einen klappt das eine ein bisschen besser, bei den anderen das andere, aber eigentlich wollen wir das ja vorher wissen.
Ja, wir wollen ja nicht Trial and Error, sondern wir wollen wirklich eine zielgerichtete Therapie. Deswegen finde ich die Biomarkerforschung eben auch sehr wichtig in dem Zusammenhang. Ja, das ist ganz spannend.
Kann ich nur unterstreichen, wenn wir es dann schaffen, biologische Biomarker, digitale Biomarker und vielleicht noch das klinische Gesamtbild gut zusammenzubringen, dann macht man, glaube ich, einfach auch bessere Medizin. Ja, ich kann nur sagen, für mich war das eine total spannende Erfahrung. Also der Kongress, andererseits hat mir das Gespräch mit dir heute auch total Spaß gemacht und den Podcast hier aufzunehmen. Ja, und ich freue mich, dass es ja dann demnächst die nächste Folge von SynapTalk gibt, und zwar aus Florenz, glaube ich.
Ja, genau, aus Florenz, und zwar vom ICNMD. Dort wird es dann auch um neuromuskuläre Themen geben, und ich denke, das wird auch spannend, und mir hat es auch Spaß gemacht.
Ja, und ich freue mich dann bei der Podcast-Folge, in dem Fall als Zuhörer, spannend mit dabei zu sein. Hoffentlich noch ein paar spannende Neuigkeiten, sowohl für die Praxis, Klinik, aber auch mit der Forschungsbrille natürlich dann mitzunehmen. Wenn euch oder Ihnen der Podcast heute gefallen hat, dann folgen Sie auf jeden Fall diesem Podcast, um die weiteren Folgen nicht zu verpassen. Und damit verabschieden wir uns ja heute aus Berlin.
Ja, danke schön.
Dankeschön.
Wiedersehen.
SynapTalk, ein Podcast, null Kurzschlüsse, nur klare Impulse für die Klinik.